SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Boris Nikolai Konrad. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind mehrfacher Gedächtnis-Weltmeister, dazu Neurowissenschaftler. Wenn Sie irgendwo hinkommen und man erfährt, was Sie machen, werden Sie dann gleich aufgefordert, so ein Gedächtniskunststück mal zu zeigen?
Ich glaube, da haben es Zauberkünstler und Künstlerinnen noch schlimmer als ich. Das kommt natürlich schon mal vor. Es ist eher umgedreht, wenn dann auffällt, dass ich doch nicht alles weiß. Wird das natürlich gerne als Anknüpfungspunkt genommen.
Wann ist Ihnen denn zuletzt mal was nicht eingefallen?
Regelmäßig, weil unser Gehirn natürlich so funktioniert, dass es auch mal Dinge vergisst. Ich habe im Allgemeinen recht gute Kontrolle darüber, aber jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Klar kann das mal passieren, wir haben auch kleine Kinder zu Hause, dass ich dann doch mal eben nachdenken muss, wo ich was hingelegt habe oder was ich noch mitnehmen muss.
Kontrolle scheint ein Stichwort zu sein, wenn Sie das gerade so sagen. Also Kontrolle übers Hirn zu haben. Wir werden da heute einiges zu erfahren. Und wenn Sie gerade sagen, ja, kommt schon mal vor, so ein Gedächtniskunststück zu zeigen. Was wäre das denn?
Ich darf natürlich auf vielen Veranstaltungen Vorträge halten. Das mache ich auch beruflich. Da mache ich es sehr gerne mit dem Namen merken. Dass ich mich einfach vorher schon in den Pausen unter die Menschen mische, mir ich ganz normal vorstelle. Die Menschen begrüßen mich mit Namen zurück. Und dann sage ich am Anfang meiner Vorträge immer, stehen Sie doch mal bitte auf, wenn Sie mir heute schon Ihren Namen verraten haben. Und dann sorge ich dafür, dass das so 60, 80, je nach Größe der Veranstaltung, auch mal 100 Menschen sind. Hui. Und dann begrüße ich die nochmal alle namentlich aus dem Gedächtnis. Da ist der Beifall immer groß. Oder auch das Kartenspiel nehme ich dann hier und da gerne mal, wenn es eher in kleinerer Runde ist, dass ich mir ein Kartenspiel mischen lasse mit 52 Spielkarten und mir dann die Reihenfolge aller Karten, wenn es gut läuft, in einer Minute einpräge. Und auch da staunen die Menschen dann erstmal.
Beim Namen merken habe ich mir gemerkt, Sie waren schon mal vor 6 Jahren, glaube ich, inzwischen hier. Und da hatten Sie einen ganz besonderen Trick. Und dieser Trick hat ganz viel mit Eselsbrücken, mit Bildern zu tun. Also Ihren Namen werde ich nicht mehr vergessen. Was haben Sie damals erklärt? Vielleicht können Sie es gerade nochmal erklären.
Na, so mache ich es heute auch noch. Ich suche mir natürlich was, was ich schon weiß. Und bei meinem Namen, der 3 Vornamen sein könnten, Boris Nikolai ist ein Vorname, Konrad ist der Nachname, nehmen Sie Bilder Menschen, die Sie schon kennen. Bei Boris könnte es Boris Becker sein. Vielleicht sagt man, okay, heute nehme ich lieber Boris Johnson. Macht es auch nicht besser, aber da sucht man sich halt, was man schon kennt. Zum Beispiel, dass ich hier sitze in einem Boris Becker T-Shirt. Und Nikolai, denkt man vielleicht an Nikolaus, versteht aber Nikolai. Also stellen Sie sich mich doch hier vor, dass ich hier im Boris Becker T-Shirt mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf sitze und Sie sich vielleicht fragen, macht das wirklich Sinn, diesen Gast hier zu behalten? Und dann steht daneben vielleicht noch irgendwie ein Bild von Konrad Adenauer, bei dem ist es der Vorname, bei mir der Nachname. Aber über solche Bilder, solche Brücken kann man sich Namen extrem gut einprägen und damit habe ich sogar ins Guinness Buch der Weltrekorde geschafft.
Ja. Das scheint ganz wichtig zu sein, weil es ja gerade auch skurrile Beispiele waren. Also je skurriler, desto besser für unser Hirn. Kann man das so übersetzen?
Ja, wir haben noch das tolle Wort merkwürdig im Deutschen, oder? Wir sagen nicht nur skurril, wir sagen auch merkwürdig. Ja. Also würdig ist sich zu merken. Und das klappt ganz oft. Das ist nicht die allgemeine Regel. Generell geht fürs Gehirn eher, was auffällt, was heraussticht, was anders ist, was bildhaft ist. All das sind Dinge, die erstmal die Merkwahrscheinlichkeit deutlich steigern.
Trotzdem, also wenn ich mir so vorstelle, gerade bei Namen finde ich es häufig schwierig. Das würde ja bedeuten, dass wir uns ausgefallene Namen besser merken können. Ich würde jetzt pauschal so sagen, nö, ist aber nicht der Fall.
Ja und nein, das hilft natürlich auch wieder, wenn etwas anknüpft bei dem, was schon da ist. Also ein Name, der ausgefallen ist, den ich aber schon kenne, da würde ich behaupten, dass es oft gut funktioniert. Jetzt, das wäre ein Paradebeispiel. Wenn ich jemanden treffe, der heißt Podolski. Ist das ein Name, den ich erstmal ausgefallen nennen würde, den ich mir wahrscheinlich sehr, sehr gut einpräge, weil ich ihn erst 1-2 Mal in meinem Leben bei anderen Menschen gehört habe, vor allem aber sehr, sehr prominent bei den Fußballspielern. Ja. Diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, Fußball habe ich überhaupt nichts mit am Hut und den Namen habe ich auch noch nie gehört, denen hilft das natürlich überhaupt nichts. Bei denen wäre im Kopf erstmal nicht so viel los, wenn sie den Namen hören. Das macht es schwierig, sich den zu merken. Müller dagegen, klar, habe ich schon 1000 Mal gehört, hat das Gehirn sofort verstanden. Kann auch wieder ein Risiko sein, weil es dann eben auch schon wahrscheinlich die 10., 12., 16. Person namens Müller in meinem Leben ist.
Wie geht's Ihnen eigentlich, wenn Sie Gebrauchsanweisungen lesen?
Ich frage mich auch manchmal, ob das jemand selber mal gelesen hat, der das Produkt auch in Hand hatte. Und wenn es dann nötig ist, dass ich mir davon was merke, habe ich zum Glück meine Wege. Aber im Normalfall lege ich es daneben und hoffe dann, dass ich das im Kopf irgendwie als Bild so zusammenfüge, dass ich das dann hinbekomme, was ich brauche.
Das ist jetzt spannend. Sie haben Ihre Wege, weil meistens geht einem sowas ja nicht in den Kopf. Welche Wege haben Sie, dass es doch da landet?
Es sind tatsächlich Wege. Es sind Wege durch den Kopf. Das ist die bekannte Routenmethode, auch Gedächtnispalast genannt. Die kann ich halt sehr, sehr spontan einsetzen als Gedächtnistechnik. Eine Technik, die etwas mehr Vorbereitung braucht, aber jede Minute davon zahlt sich hinterher mehrfach aus, weil man dann einfach im Kopf Orte hat, um dort Informationen abzulegen.
Könnten Sie das, ich weiß nicht, was, wo Sie zuletzt eine Gebrauchsanweisung brauchten im Haushalt, vielleicht bei irgendwas, könnten Sie das mal beschreiben, wie dann so ein Weg abläuft?
Zum Beispiel haben wir letztens ein Möbel selber zusammengebaut, eines bekannten Möbelhauses, wo man das tut. Dann legt man natürlich die Sachen daneben, aber gerade so Listen von Dingen, die man jetzt braucht und was jetzt auch über verschiedene Zimmer ging, wo was hinterher zu tragen war, das kann ich dann ganz gut benutzen und stelle mir zum Beispiel einfach in der Küche vor, in der Spüle, wenn da jetzt dann die Schraube S3 gebraucht wird, dass ich mir dann vorstelle, S könnte irgendwas mit S sein, eine Sau, und die hat 3 Schrauben im Rücken und die sehe ich dann in meiner Spüle. Hat mit der Größe der Schraube nichts zu tun, aber ich weiß den Code. Und wenn ich dann 7-mal das Brett D brauche, stelle ich mir dann die 7 Zwerge vor bei der Kaffeemaschine und die spielen dort mit einem Delfin.
Würde aber nur dafür sorgen, dass ich dann anschließend alle Schrauben auch verbraucht habe, oder? Es heißt ja noch nicht, dass es dann perfekt sitzt.
Das ist richtig, das sind dann verschiedene Fähigkeiten.
Ganz wichtig, die Formel stell dir vor für unser Gehirn. Warum ist das so?
Stell dir vor, benutze ich gerne als Formel, weil es hilft, das Bildgedächtnis zu öffnen. Wir haben alle ein unglaublich gutes Bildgedächtnis, auch wenn manche das von sich selber gar nicht behaupten würden. Aber wenn man einfach daran zurückdenkt, wie war die letzte Reise, was habe ich im letzten Winter gemacht, dann entstehen gleich Bilder im Kopf. Weil wir so eigentlich leben, unsere Welt erfahren über die Sinne und natürlich stark auch visuell geprägt. Und Bilder im Kopf sind dann etwas, wo unser Gehirn was mit anfangen kann. Aber gerade Sprache, Worte, Begriffe, Daten, Fakten, Zahlen, all das spricht es nicht von alleine an. Stellst du dir was dazu vor, stellen Sie sich dazu was vor, wird aber automatisch dieses System mit aktiviert und plötzlich ist der Speicher schon da. Und wenn man dann weiß, wie man es zurückfindet, ist das eine riesige Hilfe.
Das heißt, Fantasie ist ganz wichtig.
Fantasie ist sehr wichtig. Damit möchte ich aber nicht die Menschen abschränken, die fälschlicherweise von sich behaupten, sie nicht zu haben. Weil wir in unseren Studien tatsächlich sehen, wir haben ja Studien dazu gemacht, dass es nicht wichtig ist, ob jemand jetzt das Gefühl hat, ich sehe jetzt wirklich die Sau in der Spüle oder ich weiß nur, dass ich dann denke. Die nur wissen, dass sie dann denken, das Gefühl haben, es nicht zu sehen, die fühlen sich dann manchmal auch, ist nicht das Richtige für mich. Da kann ich wirklich sagen, unsere Studien sagen das Gegenteil. Es ist gar nicht wichtig, wie sehr man es sieht, wie fantasievoll man sich selber wahrnimmt. Der Gedanke reicht schon aus.
Das ist doch eine gute Nachricht. Jetzt haben wir gerade eben gesprochen über Namen und Namen merken. Da meldet sich gerade SWR1-Hörerin Yvonne per Mail ins Studio und sagt, also ich kann mir Namen besser merken als Gesichter. Könnte das daran liegen, dass ich früher in einer Arztpraxis gearbeitet habe und oft die Karteikarten gesehen habe, aber nur selten die Menschen dazu oder eher, dass ich Menschen allgemein zu wenig im Gespräch anschaue? Was können Sie ihr antworten?
Erstmal kann ich antworten, dass es ungewöhnlich ist. Den meisten Menschen geht es andersrum. Dann kann ich zweitens antworten, dass die erste Erklärung schon Sinn macht. Natürlich, wie wir geprägt sind, worin wir Übung haben, spielt eine große Rolle. Wenn ich Namen sehr viel häufiger gehört habe, als Gesichter dazu gesehen habe, ist das nicht überraschend, dass ich daran sozusagen besser trainiert bin. Drittens möchte ich hinzufügen, dass gerade beim Gesichtermerken die Varianz schon etwas größer ist. Da gibt es wirklich eine Gehirnregion, die man damit in Verbindung bringt. Und da ist die natürliche Bandbreite für eine Gedächtnisleistung vergleichsweise groß. Das ist auf der einen Seite die Super Recognizer gibt, von denen man manchmal in den Medien hört, die ein Gesicht einmal sehen und dann für immer wieder erkennen in der Menschenmasse. Und auf dem anderen Ende tatsächlich Menschen mit einer sogenannten Prosopagnosia, also einer Unfähigkeit, Gesichter sich überhaupt merken zu können. Also diese Bandbreite ist tatsächlich riesig. Man könnte diese Hörerin möglicherweise auch in der unteren Hälfte liegen, was das Gesichtermerken angeht.
Boris Nikolai Konrad bei uns, mehrfacher Gedächtnisweltmeister. Und wenn Sie behaupten, ja, Sie waren eigentlich kein herausragender Schüler, sind heute dazu noch Neurowissenschaftler, ist das Koketterie oder Tatsache?
Das ist Tatsache. Ich war auch kein sehr schlechter Schüler, aber auch kein sehr guter Schüler. Ich habe noch immer meine Lateinlehrerin im Ohr, die, als ich dann die Note wieder nicht so gut war, davor war sie immer gut, mir sagte, du bist halt einfach kein Zweierschüler. Und das ja war dann so in dem Alter, wo man Richtung Abitur hin dann langsam dann doch wieder doch interessiert ist, auch an dem Ergebnis. Und das war ein bisschen auch die Motivation, jetzt nicht das Zitat, aber die Schule, dass ich mich mit Gedächtnistechniken beschäftigt habe. Wie hilft mir das beim Lernen? Weil vor allem war ich auch kein sehr fleißiger Schüler. Wenn das Versprechen da war, mit weniger Zeit besser lernen zu können, da war ich dabei.
Was war denn der Wendepunkt, wenn Sie sagen, naja, nicht dieses Zitat der Lateinlehrerin, aber vielleicht schon so ein bisschen die Motivation fürs Abi dann was zu machen? Oder was war der Wendepunkt?
Die Motivation fürs Abi was zu machen und dann zugegebenermaßen eine Privatfernsehsendung, in der eine damals noch Frau Feldbusch und ein Herr Jauch durch ein Programm geführt haben, wo auch das Thema Gedächtnistechniken vorkam und die Schauspielerin, wo man weiß, dass sie schlau ist und nur dumm spielt, dann mit einer Gedächtnistechnik in kürzester Zeit in der Sendung Verblüffendes erreicht hat. Und der gewünschte Effekt, wenn die das kann, kann ich das auch. Zusammen mit dem Gedankengang und nächstes Jahr ist Abi, hat bei mir dann voll durchgeschlagen.
War Ihnen da schon klar, ja, das ist eine Gedächtnistechnik, also es geht mehr um Technik, oder hat sie beeindruckt?
Eine Kombination. Es wurde schon klar als Gedächtnistechnik dort erwähnt. So wie es vielleicht manchen jetzt aber auch geht, natürlich, wenn man das theoretisch hört, zuhört, findet man das spannend. Man muss es dann schon für sich erfahren. Und das habe ich zum Glück dann gemacht, weil ich halt wissen wollte, hey, bringt mir das auch was?
Ja, dummerweise bei diesem Erfahren hängt es mit Arbeit zusammen. Denn so einfach ist es dann eben nicht. Was war Ihre allererste Gedächtnistechnik, der Sie sich gewidmet haben?
Die wirkliche Gedächtnistechnik war tatsächlich dann schon die Routenmethode, der Gedächtnispalast, weil das so als Technik häufig am Anfang steht, aber auch im Mittelpunkt stehen bleibt, weil es einfach extrem gut funktioniert.
Was war eben bei der Gebrauchsanweisung, Entschuldigung, dass ich kurz reingrätsche für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht noch nicht gehört haben, haben wir eben erklärt, Gebrauchsanweisung, einfach zurückscrollen, wenn Sie es jetzt im Podcast dann hören sollen.
Ja, genau. Dass man sich einen Weg durch die eigene Wohnung vorstellt und den benutzt, um sich dort Dinge abzulegen. Schon in kurzen Vorträgen erfahren die Menschen bei mir, das funktioniert wirklich. Man kann sich damit sofort mehr merken. Und wenn man dann ein bisschen Spaß gefunden hat, damit zu üben, ist halt richtig viel möglich.
Was haben Sie denn dann rausgeholt für sich im Abi? Hat das da schon funktioniert?
Zum Abi hat schon geholfen. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass ich noch nicht ganz alles durchdrungen habe, was sicherlich auch richtig war. Und zwischen Abi und Uni habe ich dann den Gedächtnissport für mich entdeckt und Spaß dann gefunden und gleichzeitig die Techniken auch nochmal ganz anders eingeübt, dass es dann im Studium wirklich eine riesige Hilfe war. Und so bin ich dann von, jetzt Schnitt war vorher schon im Zweierbereich, da lag die Lehrerin nicht ganz richtig, Zweierschüler zu zwei Studiengänge, eigentlich fast in der Zeit von einem mit 1, meistens 0. Also da hat es richtig viel mir geholfen. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass das tatsächlich alle können.
Dann wollen wir natürlich uns noch diesen Themen mehr widmen, dieses alle können. Was ist denn dann für uns alle der beste Weg zu starten?
Also in meinen Studien habe ich wirklich Menschen in 6 Wochen dahin bringen können, dass sie ihre Gedächtnisleistung mehr als verdreifachen. Für mein Buch habe ich sogar auf ein 30-Tage-Programm gekürzt. Und dann sehe ich einfach, dass den Menschen das hilft, in verschiedenen Gebieten was auszuprobieren. Und da steht tatsächlich diese Gedächtnistechnik, die wir gerade hatten, der Gedächtnispalast, sehr am Anfang. Ja, da muss man mal eine Stunde investieren, aber sieht eben auch sofort, dass es funktioniert. Und dann probiert man die Grundprinzipien. Denken in Bildern, mit Orten, mal beim Namen merken, mal durch gelenkte Aufmerksamkeit. Auch mal in Aufgaben, die für viele erstmal sehr schwierig sind, wie Zahlen merken, um einfach ein bisschen breiter für sich zu erfahren, wie es eigentlich funktioniert. Und wenn man dann die Grundlagen sich angeeignet hat, kann man sich dann natürlich seine eigenen Ziele setzen und Herausforderungen suchen.
Das Buch habe ich mit großer Begeisterung gelesen, dann auch diesen Test gemacht, habe ganz gut abgeschnitten, als es darum ging, sich Namen zu merken, was mich gewundert hat, weil ich ansonsten eher Probleme habe. Aber Sie haben das mit Bildern dann gleich verknüpft. Und was überhaupt nicht ging, waren dann tatsächlich die Zahlen. Die sind echt schwer. Fällt uns, kann man das so sagen? Ist es bei den meisten so, dass die Zahlen schwierig sind?
Ja, es gibt natürlich immer eine Verteilung. Da gibt es auch welche, die vielleicht auch da beruflich geprägt durch Interesse schon ein ganz gutes System haben. Aber es ist definitiv die Aufgabe, wo die Leistungssprünge mit am größten sind. Im Gedächtnissport schaffen auch Anfänger schon nach wenigen Wochen, sich zum Beispiel in 5 Minuten eine 80-stellige Zahl zu merken. Für verschiedene Fernsehformate darf ich immer wieder Promis auf sowas trainieren. Das sind dann Schauspielerinnen, Schauspieler, die schaffen dann, letztens hatte ich Nora Tschirner da, in wenigen Wochen sich dann eine 100-stellige Zahl einzuprägen. Mit nicht unglaublich viel Training, sondern nur mit der richtigen Technik. Und das zeigt, hier ist der Leistungssprung enorm groß, weil Zahlen an sich für unser Gehirn nichts bedeuten. Sie bedeuten was als Menge. Also ich kann 12 Bananen von einer unterscheiden. Aber gerade in einer Kreditkartennummer, in einem Passwort, sind sie halt bewusst komplett zufällig. Und das bedeutet nichts. Gebe ich dem eine Bedeutung, indem ich den Zahlenbildern gebe, hat mein Gehirn ganz andere Möglichkeiten, es abzuspeichern.
Mensch, ist das beruhigend. Der mehrfache Gedächtnisweltmeister Boris Nikolai Konrad muss gerade selbst etwas nachschlagen bei sich im Buch. Wir wollten nämlich darüber sprechen, wie wir uns komplizierte Zahlen merken können. Und Sie haben da welchen Vorschlag?
Ich habe allgemein den Vorschlag, in Bildern zu denken. Das wird jetzt nicht mehr überraschen. Und da gibt es verschiedene Techniken. Ich nutze selber das Major-System, eine Technik, die definitiv mehr Vorbereitung benötigt, aber dann, wie gerade erwähnte, Gedächtnisleistungen möglich macht und darum von mir definitiv jedem und jeder ans Herz gelegt wird. Es gibt aber auch einfache Techniken. Da gibt man den Ziffern von 0 bis 9 direkt ein Bild. Das kann über ein Reimsystem sein. Dann ist zum Beispiel 1 das Bein, 2 der Zoo, 7 lieben und 8 die Nacht. Oder über die Form, dann ist 1 vielleicht ein Baum, weil es ähnlich aussieht wie ein Baum, 2 ein Schwan wegen der Form und so weiter. Und hier hat man direkt eine Zuordnung von den Zahlen an Bilder. Und wie wir schon gesagt haben, stell dir vor, öffnet dann das Bildgedächtnis.
Die Bilder alleine reichen nicht, wir brauchen eine Geschichte dazu, oder?
Genau, die Bilder alleine helfen auf jeden Fall schon mal, dass da mehr los ist. Gerade bei Zahlen ist dann die Reihenfolge ja sehr wichtig. Und dann will ich natürlich nicht verwechseln, dass es, ja, wenn ich am PIN-Automaten 3739 eingebe, es war aber 9373, kriege ich immer noch kein Geld. Ja. Darum brauche ich die richtige Reihenfolge. Und das geht zum Beispiel über Geschichten im einfachen Anwendungsfall und für wirklich lange Zahlen folgend dann tatsächlich wieder die Verbindung mit dem Gedächtnispalast.
Ist es irgendwann vielleicht auch so, dass unser Hirn sagt, so jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen, jetzt ist Schluss?
Naja, im Tagesverlauf irgendwann, wenn ich zu müde bin, in dem Sinne schon. Aufs Leben bezogen sicherlich nicht. Also auch bei Gedächtnissportlerinnen und Sportlern sehen wir niemanden, der die Grenze erreicht hätte. Im Gegenteil, das ist das Paradoxe. Die Festplatte wird immer voller, es wird immer schwieriger. Im Gehirn ist es genau andersrum. Je stärker die Netzwerke sind, desto leichter fällt es mir noch was dazuzulernen. Darum passiert das hier nicht. Das heißt, im Tagesverlauf klar und irgendwann ist dann Schlaf nötig. Aber dann ist man am nächsten Tag auch wieder fit und frisch. Und allgemein, je mehr man weiß, desto leichter wird es.
Das spricht ja dafür, das Hirn weiter zu trainieren, weil dann fällt es uns auch leichter, komplizierte Sachverhalte zu merken wahrscheinlich.
Absolut, das ist so ein Punkt, wo ich dann auch mit Lehrkräften manchmal diskutieren kann, die dann auch sagen, wir brauchen ja heute kein Wissen mehr, weil das steckt ja in der Maschine, ich brauche ja nur Fähigkeiten. Die Fähigkeiten brauchen aber auch Wissen, weil die Verbindungen im Kopf da sein müssen, um dann auch etwas verstehen zu können. Darum ist für mich ganz klar, gibt es ja auch jetzt, müssen wir keine Pädagogikvorlesungen machen, aber die Lernpyramiden, das Wissen steht schon erstmal unten und das andere baut darauf auf. Und da kann man nicht einfach das Fundament weglassen.
Der Grundbaustein ist da so wichtig. Jetzt kommen weitere Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Biene zum Beispiel schreibt, mein Mann hatte vor einiger Zeit einen Test im Internet gemacht bezüglich Gesichter erkennen. Und was soll ich sagen? Das Ergebnis hat mich nicht überrascht, denn er erkennt auf dem Flughafen Menschen, die er irgendwo schon mal gesehen hat und weiß auch noch, wo und wann das war. Ein super Recognizer. Das Wort haben Sie eben auch genannt. Ja, und dann jetzt die Frage, bitte, was kann man mit einer solchen tollen Gabe anfangen, außer Polizei entglimmern? Ich finde es einfach mega. Es grüßt das Allgäu Sabine. Haben Sie noch eine weitere Berufsentwicklung für Ihren Mann?
Vertrieb wäre bestimmt eine Möglichkeit. Ich darf bei vielen Vertriebstagungen helfen, sich Namen einzuprägen. Da haben wir drüber gesprochen, das geht sehr gut zu trainieren. Gesichter merken ist dann schwieriger. Und wer da heraussticht, hat da sicherlich Möglichkeiten, würde ich denken.
Gibt es da irgendwelche Berufe? Sie sind Neurowissenschaftler. Bei Ihnen ist es, glaube ich, Voraussetzung, dass die Menschen auch ein gutes Gedächtnis mitbringen, oder?
Ich glaube, in der Wissenschaft allgemein geht es schon auch darum, dass man sich Sachen merken kann, dass man Studien auseinanderhalten kann, die man lesen kann, sich davon Dinge merkt. Aber auch hier kommt natürlich Routine mit dazu. Wenn man das häufig macht, wird man allgemein auch seine Systeme finden. Aber ja klar, Menschen, die mit Informationen viel zu tun haben, die habe ich natürlich auch häufiger bei mir. Informationsflut, Informationsüberfluss ist etwas, wo dann auch Menschen drunter leiden. Und das sind natürlich sehr, sehr viele Berufe, die dann eher am Schreibtisch stattfinden, wo einfach an Bildschirmen Informationen in Unmengen hereinkommen. Und da gehört mein eigener, der Wissenschaftler, sicher mit dazu.
Ist es so, dass es inzwischen eine Informationsflut ist und mehr Infos verarbeitet werden müssen als früher vom Hirn?
Ja, ich glaube, das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Das zeigen ja auch Studien, dass die Informationsmenge, die allgemein erzeugt wird, in ja nahezu im gleichen Ausmaß wie Pandemien sich zunehmend steigern, also exponentiell immer mehr werden, und dass das auch für viele Berufe gilt, dass ich einfach mit immer mehr Informationen überschwemmt werde und darum die Fähigkeit, die Informationen zu selektieren. Auch ich merke mir nicht alles, weil einfach nicht alles relevant ist, aber sich auch Relevantes merken zu können, einfach gefragt ist. Und darum sage ich ganz klar, gerade in den digitalen Zeiten ist eigentlich die wichtigste Fähigkeit, dass wir das Lernen wieder lernen und auch wissen, wie wir mit Informationen umgehen.
Wir wollten darüber sprechen, wie es ist, das Lernen wieder zu lernen. Warum ist das so wichtig?
Ich finde das ganz interessant, weil wir gerade mit vielen digitalen Medien heute arbeiten, dass sich so Glaubenssätze dann eingeschliffen haben bei manchen, wie man muss ja nicht mehr lernen, weil ich habe ja, das macht ja die Technik. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Wenn ich jetzt sehe, bei was für Veranstaltungen ich auch sprechen kann, ist das häufig über Digitalisierung. Da werde ich dann als Neurowissenschaftler eingeladen, der aus der menschlichen Sicht über KI spricht oder so. Und da sage ich immer ganz klar, wer das glaubt, der hat einfach echt ein Problem in der Zukunft, weil wir natürlich in einer extrem schnell wandelnden Welt leben. Das wird aber auch nicht mehr langsamer. Natürlich werden sich Dinge ändern. Und darum gerade die Fähigkeit, in jedem Alter, in jeder Phase unseres Lebens uns auch anpassen zu können, also lernen zu können, ist aus meiner Sicht die wichtigste Fähigkeit.
Vielleicht auch sich gar nicht so abhängig zu machen von all dieser Technik, die uns dann das Wissen vermittelt. Wenn das Wissen in uns liegt, haben wir eine bessere Grundlage. Und Sie zeigen das ja als Gedächtnis-Weltmeister. Ich brauche weniger Hirnkapazität, wenn ich mehr weiß. Das ist interessant. Ne?
Ja, da zitieren Sie jetzt natürlich sehr schön für mich aus unseren Studien auch. Wir haben tatsächlich nachweisen können, das ist dann die wissenschaftliche Arbeit, die wir auch machen, dass man Menschen schon nach so einem Training, wie ich das auch dann ja aufgeschrieben habe, als ein Monatstraining, hinterher sich mehr merken können, aber gleichzeitig weniger Energie brauchen dafür. Das sehen wir im Kernspintomographen in der berühmten Röhre dadurch, dass wirklich die Aktivität runtergeht, obwohl die Leistung hochgeht. Und das wirkt erstmal paradox, ist dabei in der Forschung durchaus als englischen Neuro-Efficiency Theory, also als Theorie der neuronalen Effizienz bekannt.
Heißt eine klassische Win-Win-Situation, würde man sagen, oder? Ging es Ihnen denn schon mal so, dass Sie bei einem Gedächtnis-Weltmeisterschaft waren, bei einem Wettbewerb Und plötzlich war nichts da, ein Blackout. Haben Sie das je erlebt?
Nichts da, zum Glück nicht. Weniger da, als ich wollte schon. Es bleibt natürlich ein Sport und man pusht sich natürlich an die Grenze. Und wenn man dann mal zu weit geht oder doch gerade nicht in der allerbesten Verfassung war, haben wir leider im Gedächtnissport sehr, sehr strenge Regeln. Wobei, ja, leider in dem Fall. Im Allgemeinen ist es schon gut so. Aber wenn wir uns zum Beispiel in der Folge merken von Ziffern, müssen 40 am Stück richtig sein, dann kriegt man 40 Punkte. Sind nur 39 der 40 richtig, dann kriegt man schon nur noch 20 Punkte. Und ab zwei oder mehr Fehlern, selbst wenn also eigentlich 38 richtig waren, steht einfach eine Null da. Und da verliert man dann auch schon mal was.
Dennoch, es gibt ja diese Momente, wo plötzlich gar nichts mehr da ist. Der klassische Blackout. Wie lässt sich das von der Neurowissenschaftsseite her erklären?
Das hat mit dem sogenannten limbischen System zu tun. Das ist evolutionsbiologisch sehr alt. Das gibt es bei allen Säugetierarten und teilweise sogar noch darüber hinaus. Und da finden sich so Gehirnregionen, die man schon mal gehört hat, wie die Amygdala, der Mandelkern. Das ist so ein bisschen das Panikzentrum. Und das hat eigentlich eine evolutionsbiologisch sehr wichtige Funktion, dass wir in sehr stressigen Momenten schneller reagieren können. Aber wir können eben nicht mehr so tief nachdenken.
Hauptsache wegrennen.
Genau, nicht wir denken. Wissen dann, wo ist der Notausgang, aber das ist jetzt gerade nicht echt die richtige Reaktion. Und da hilft es dann eher, seinen Stress regulieren zu können, dafür auch Methoden zu haben.
Okay, jetzt gucken wir gerade mal, es kommen noch weitere Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel aus Freiburg von Stefanie Walzinger. Sie sagt, hallo Herr Konrad, wie lässt sich erklären, dass man sich Dinge, die einen interessieren, viel leichter und schneller einprägen kann? Funktioniert nicht immer, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Gehirn eine viel höhere Aufnahmekapazität hat und Informationen besser abspeichern kann, wenn ich mich mit einem Thema, mit einem Hobby, meinem Fall schreibt sie Recherchen beschäftige, etwas, was mich wirklich interessiert.
Na klar, ich glaube, das kennen wir alle. Das ist auch gut so. Das liegt daran, dass im Gehirn dann eben schon viel aktiviert wird. Es ist schon viel da. Ich kann also direkt anknüpfen mit Dingen, die schon da sind. Das ist genau dieser Netzwerkeffekt. Je mehr ich weiß, desto leichter lerne ich dazu. Bin ich in meinem Thema zu Hause, lese ich den Text einmal, kann ich das gut behalten. Lese ich was zum Thema, wo ich mich nicht auskenne, weil es mich eben auch nicht interessiert, ist einfach auch nicht viel Netz da, wo ich mich dranhängen kann. Und dann ist das Spannende, dass halt bei jedem Thema, auch wenn es mich interessiert, Sachen dazugehören wie Fachworte, wie Übersetzungen, wie Zarten-Dahlen-Fakten, die vielleicht nicht gleich sich anknüpfen können. Und da helfen dann die Gedächtnistechniken, es für sich selbst interessant zu machen.
Das wäre also, sich selber auszutricksen, zu sagen, in jedem Thema steckt doch irgendwie was Interessantes drin.
Absolut, weil eben gerade sowas wie eine beliebige Zahlenfolge im Gedächtnissport, die mich auch null interessiert, die ist ja nie wieder relevant, in meinem Kopf zu lustigen, kreativen Geschichten wird, sich an meinen Urlaubsorten wiederfindet, weil ich da gedanklich hingehe. Und dann ist das plötzlich interessant für mein Gehirn und für mich.
Wann ist Ihnen das denn zuletzt passiert? Sie gehen in den Keller, stehen dann da unten da und denken, ach, was wollte ich hier denn eigentlich?
Ist auf jeden Fall schon mal passiert. Ich habe dann meinen Weg, dass ich mir die Beobachtung kennen vielleicht nämlich auch viele, wenn sie nach oben gehen und dann oben merken, ach, jetzt wusste ich, warum ich unten war, dass ich mir kurz den Weg nach oben vorstelle. Da sind wir wieder beim Ich stelle mir vor. Und dann weiß ich auch noch, warum ich unten stehe. Ganz allgemein kann man so seine Aufmerksamkeit ein bisschen lenken. Und es hilft auch, darum habe ich die Situation kaum noch, dass ich mir fast immer, wenn ich bewusst aus einer Situation rausgehe, einmal kurz sage, warum ich dahin gehe.
Laut. Und
wenn es geht laut, es reicht tatsächlich auch Gedanken. Innerlich.
Ja.
Aber durch dieses als Satz es sich vorzusprechen, kriegt es einen Platz im sogenannten Arbeitsgedächtnis. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ganz schnell weg ist, zumindest reduziert. Nicht gelöscht, aber reduziert.
Sie sagen, dieses Kellerbeispiel ist ein Klassiker. Warum?
Weil unser Gehirn natürlich verschiedene Gedächtnisse hat. Wir haben jetzt immer das Gedächtnis gesagt, aber Kurzzeitgedächtnis ist was anderes als Langzeitgedächtnis. Wir haben gerade schon gemerkt, Gesichter ist wieder was anderes als Namen. Und gerade dieses Arbeitsgedächtnis hat eine sehr, sehr kurze Dauer und eine sehr geringe Kapazität, ist aber unglaublich wichtig. Alles, worüber wir nachdenken, muss da rein. Und wenn ich jetzt gerade den Gedankengang habe, ich muss aber noch die Milch aus dem Keller holen, und auf dem Weg dahin, die wenigen Plätze, die da sind, jetzt aber schon wieder neu bespielt werden, weil ich irgendwas wahrnehme, ach, da liegt noch die Tasche vom Sohn, die muss ich noch aufräumen und warte, ich muss noch beim Arzt anrufen und dann stehe ich unten. Dann ist das da schon wieder rausgeschoben. Und darum ist das nicht überraschend und auch erstmal nicht bedenklich, wenn das immer wieder mal passiert.
Weil Sie gerade unterschiedliche Gedächtnisse ansprechen, stimmt das denn eigentlich? Ich habe mal gehört, das Duftgedächtnis, das Geruchsgedächtnis sei das intensivste.
Oh, intensiv ist jetzt immer natürlich schwierig zu vergleichen. Ja. Generell sind Düfte zu unterscheiden für uns ist erstmal schwierig. Auch da jemand in der Drogerie wird andere Fähigkeiten haben als jemand, der seit einem Leben lang überhaupt keinen Duft benutzt hat. Aber generell ist das schwierig für uns zu unterscheiden. Wo es aber auffällt, ist, dass es das Gehirn etwas anders anspricht. Das wird nicht im Thalamus so sehr gefiltert, warum zum Beispiel auch im Schlaf Düfte anders verarbeitet werden als zum Beispiel Geräusche. Also Ja, es hat gewisse Aspekte, die da sicher eine Rolle spielen, dass sich die besonders gut verbinden, auch mit Erfahrungen, aber eben schwieriger zu unterscheiden sind.
Ja, manchmal mit Erinnerungen, dann kommt man da hin und denkt so, ach, hier riecht so, wie es früher bei meiner Oma gerochen hat.
Genau, das stimmt, ja.
Sowas hat man ja öfter mal. Sie sind Vater von 4 Kindern, nutzt da das Gedächtnistraining, denn Sie haben ja im Grunde ein Logistikunternehmen.
Ja, es hilft mir auf jeden Fall, dass ich weiß, wie ich meine Aufmerksamkeit lenken kann, dass wenn ich eben nach Hause komme und die Zwillinge gleich meine Aufmerksamkeit haben wollen oder noch eine Windel zu wechseln ist und ich jetzt zum Beispiel Sachen aus der Hand lege, so ein einfaches Beispiel, das Handy dann plötzlich eben im Kinderbett landet, weil es gerade irgendwo hin muss. Wenn ich mir einfach nur bewusst sage, ich lege das Handy jetzt ins Kinderbett, weiß ich hinterher auch, wo es liegt. Und wenn ich dann von meiner Frau Sachen gesagt bekomme, du musst gleich nochmal einkaufen gehen, das und das und das fehlt, dann weiß ich, dass ich mir das merken kann, auch wenn sie es jetzt nur einmal runtergerattert hat. Also ich kann das schon auch im Alltag als Familienvater anwenden.
Ja, Sie haben Ihrer Frau, wo Sie sie gerade ansprechen, im Buch eine Danksagung und eine tolle Liebeserklärung gewidmet. Was würde sie denn sagen, mit einem mehrfachen Gedächtnis-Weltmeister zusammenzuleben? Muss sie nichts mehr suchen?
Na, wenn ich nicht dabei war, wenn sie es aus der Hand gelegt hat, kann ich es mir auch nicht merken. Das ist so meine Standardausrede. Du Schatz, das hat jetzt nichts mit dem Gedächtnis zu tun, das wusste ich ja gar nicht erst, also hoffe ich es auch nicht vergesse. Manchmal stimmt es, manchmal auch nicht. Aber ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Für alle Menschen waren die letzten Jahre natürlich eine besonders herausfordernde Zeit. Und das war bei uns auch so, weil wir eben 2020 nochmal Eltern von Zwillingen geworden sind, nach einer nicht gerade einfachen Schwangerschaft. Es gab dort ein Syndrom, wo schon während der Schwangerschaft eine Operation vorgenommen wurde. Und so gesehen sind wir einfach da nochmal als Familie anders gefordert gewesen. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Und sie freut sich, glaube ich, ab und zu, wenn sie mein Gedächtnis einsetzen kann. Und ab und zu kommt nochmal die Frage, war ich jetzt wirklich mit einem Gedächtnis-Weltmeister verheiratet? Und auch das ist okay.
Sie arbeiten als Neurowissenschaftler an einem Institut in den Niederlanden über hervorragende Gedächtnisleistungen, selber als mehrfacher Gedächtnis-Weltmeister. Woran forschen Sie denn da gerade?
Ja, das ist, wenn ich das sagen darf, das Donners-Institut in Nijmegen. Wir haben fast 800 wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich alle mit Kognition und Gehirn beschäftigen. Bei uns, bei mir persönlich konkret, geht es immer darum, wie kann man Denkleistungen positiv beeinflussen, sowohl mit Gedächtnistechniken als auch mit moderner Technologie. Und das tue ich heute noch die Hälfte meiner Zeit. Das finde ich toll, dass ich beide Füße habe, den Fuß in der Forschung und die andere Hälfte eben als Buchautor, als Vortragsredner unterwegs sein darf.
Wie können wir uns denn Ihre Forschung vorstellen? Sie gucken sich Bilder aus dem MRT an und gucken da, wo ist gerade Aktivität in der Gedächtnisleistung oder wie sieht's aus?
Ja, einfach gesagt schon. Kernspintomographie ist eins der Verfahren, das wir benutzen, wie auch EEG, also diese sogenannten bildgebenden Methoden. Sie könnten mich mal besuchen in den Wegen, dann lege ich sie in den Scanner und dann sind auf dem Bildschirm vielleicht Zahlen, Namen, Daten, die sie sich einprägen sollen. Und dann können wir indirekt tatsächlich messen, wo im Gehirn wird es jetzt aktiv, wenn sie das tun.
Na, hätte ich schon Panik, alleine in so einer Röhre zu liegen, da kriegt man ja Platzangst.
Müssen wir auch beachten, darum haben wir auch einen Übescanner, wo man eben vorher dann schon mal sich reinlegen kann, um sich daran zu gewöhnen. Und Menschen, die tatsächlich Platzangst haben, die dürfen dann nicht teilnehmen, weil weder wollen wir Menschen quälen, noch wird das unseren Daten helfen.
Sie wollen es ja freiwillig. Gibt es denn sowas wie eine Tagesform für unser Hirn, dass die Leute sagen, naja, lieber morgen als gestern, weil dann habe ich vielleicht eine bessere Verfassung?
Ist als Forscher schwierig einzuplanen, aber klar, logisch, sehe ich auch im Sport, ja.
Okay, jetzt gibt es ganz viele Fragen noch von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, die wir an dieser Stelle abarbeiten wollen. Aus Baden-Baden meldet sich Marco Höfele unter dem Stichwort Frage für einen Freund. Wie grenzt sich ADHS gegenüber einem untrainierten Gehirn ab? Gerade dieses, was wollte ich denn gerade tun, gibt's doch da öfter. Haben Sie Tipps speziell für ADHSler?
Müsste ich fast meine Bürokollegin Corina mit einladen. Die ist nämlich Juniorprofessorin für ADHS-Forschung. Allgemein, das Gehirn springt halt schneller hin und her. Und darum hilft es total, zum Beispiel den Gedächtnispalast zu haben, weil man gedanklich dann auch wieder weiß, wohin man zurückgehen muss. Also den würde ich als Übung auf jeden Fall sehr ans Herzen legen.
Gedächtnispalast können wir vielleicht noch dazu ergänzen. Das sind diese gedanklichen Räume, die wir uns dabei machen. Und dann haben wir eine bessere Struktur im Hirn.
Genau, unser Gehirn ist extrem gut darin, Ortsinformationen sich zu merken und auch, wo was passiert ist. Und das nutzt man, indem man sich diese Wege durch Häuser, durch Wohnungen vorbereitet. Das nennt man Gedächtnispalast. Und das ist in meinem Gedächtnistraining, wenn ich das anbiete, immer ganz zentral. Man weiß dann auch, wenn der Gedanke irgendwo anders hingegangen ist, wohin man zurückgehen muss.
Dann schreibt uns Jörg Hauser, in jungen Jahren hatte ich das Phänomen, es liegt mir auf der Zunge vielleicht zweimal im Jahr. Jetzt bin ich über 60 und es passiert mir 5-mal am Tag. Demenz?
Nein, vermutlich nicht. Also ich kenne ihn jetzt nicht, aber wäre für mich noch kein Grund zur Sorge, sondern gewisse Dinge ändern sich. Das ist aber auch gut so. Ich sage dann immer, okay, Gedankenfluss kann sich ändern, auch wie schnell ich Informationen aufnehmen kann. Umgedreht ist aber auch mehr drin. Das mögen die Menschen dann wieder lieber hören. Mit 20 ist halt auch noch nicht viel drin, mit 60 halt schon. Und dann muss das Gehen auch durch mehr Optionen durch und dann kann das auch mal falsch abbiegen. Das ist erstmal völlig okay.
Wobei sich Demenz tatsächlich beängstigenderweise zu einer Volkskrankheit entwickelt. Können wir da in irgendeiner Form vorbeugen? Viele Menschen sitzen da, spielen Sudoku, nutzt sowas zum Beispiel.
Das mit der Volkskrankheit stimmt nicht so ganz, weil was sich ändert, ist, wie oft wir das sehen. Das liegt aber daran, dass die Menschen älter werden. Tatsächlich haben heute von den 80-Jährigen weniger Demenz als vor ein paar Jahrzehnten. Und da gab es sehr viel weniger davon. Ja. Dementsprechend eigentlich wird es eher besser. Aber klar, trifft es häufiger auf, weil wir das Alter auch erreichen können. Und darum hilft es vorzubeugen. Wenn man die Symptomatik schon hat, ist es eigentlich zu spät. Gedächtnistraining durch sich selber Herausforderungen zu suchen. Und da kann Sudoku ein Weg sein, solange er mich herausfordert. Gedächtnissport kann auch ein Weg sein. Das ist ganz toll, um die sogenannte kognitive Reserve aufzubauen. Und tatsächlich als Vorbeugung, wenn man dann sagt, ach, das mache ich dann, wenn ich dann im Ruhestand bin, das ist zu spät. Also egal wie alt Sie jetzt sind, jetzt machen.
Also diese Ausrede, ich bin zu alt, um noch was zu lernen, zählt gar nicht.
Ne? Die zählt natürlich auch nicht, sowieso nicht. Natürlich ändert sich die Geschwindigkeit, aber im Gedächtnissport gibt es auch die Altersklasse 60+ zum Beispiel. Und auch die Leistungen würden immer noch jeden jungen Erwachsenen vom Sockel hauen, der nicht weiß, wie es funktioniert.
Natürlich wollen wir von Ihrem Wissen profitieren und die SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben Fragen. Albrecht zum Beispiel. Ich nehme zum Merken immer einen Merkzettel und den habe ich dann ständig dabei. Funktioniert prima. Kann ich den denn auch im Kopf behalten? Mit Streichfunktion geht das?
Auf jeden Fall. Dafür sind die Gedächtnistechniken perfekt gemacht. Das kennen Studierende von den Spickzetteln, die, wenn man sie im Kopf hat, natürlich dann abrufbar sind und dann auch wieder den Platz freigeben.
Eine Frage, die von ganz vielen Hörerinnen und Hörern kommt. Das Ganze, was Sie uns jetzt vermittelt haben über den Vormittag, hat ja auch immer mit Zeit zu tun. Also wir müssen uns wirklich Zeit nehmen, Bilder zu verknüpfen, uns eine Geschichte auszudenken. Und viele sagen, ja, ich möchte aber schnell lernen. Steht das denn in der quasi Kosten-Nutzen-Relation?
Meiner Meinung nach total. Und darum ja auch in meinem Buch ein 30-Tage-Programm. Ich investiere einmal diesen Monat und habe dann eine Fähigkeit. Das ist dann wie das Fahrradfahren, die ich dann anwenden kann, wenn ich sie brauche und die dann nicht mehr viel Zeit braucht. Klar, ich habe Gedächtnissport gemacht, ich habe ein ganz anderes Tempo mir angeeignet, aber ich kann all die Dinge sofort verwenden. Ja, ich muss es bewusst tun, es automatisiert sich nicht. Wenn man einmal die Zeit investiert hat, das zu lernen, das lohnt sich so sehr. Ich kann es jedem in jedem Alter nur empfehlen.
Sind Sie in der Hirnforschung drauf gestoßen, wonach unser Hirn, die Festplatte, die man eigentlich nicht so nennen sollte, wonach man löscht? Weil meistens haben wir ja den Eindruck, ah ja, die unnützen Sachen, die können wir uns merken. Was wirklich wichtig wäre, ist leider futsch.
Wir wissen es nicht immer, ein Teil bleibt Zufall. Wir wissen viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Zeit ist mit der wichtigste, also was ich wirklich langfristig mal wusste, das bleibt dann auch drin. Das ist aber auch okay so. Umgedreht ist das, was sich verknüpft, das, was drin bleibt und eben auch dann eine Vergessenskurve, auf die nicht so steil abfällt.
Das Langfristige ist ja gerade so wichtig. Wir wollen Dinge ja über einen langen Zeitraum behalten. Was können wir dafür tun?
Ganz wichtig, die Gedächtnistechniken, über die wir viel gesprochen haben, immer zu kombinieren, auch mit Techniken, die helfen, langfristig abzuspeichern. Auch in meinem Buch habe ich dann ein ganzes Kapitel nur über die Langfristigkeit und das geht dann immer über Wiederholung. Das klingt jetzt nicht sexy, aber es gibt ganz tolle Ansätze, die einem total viel Zeit sparen. Und der wichtigste als Tipp mitgegeben, immer wiederholen, durch sich selber abzutesten. Das heißt, wenn Sie sich die SWR1-Leute-Sendung anhören und da war ein toller Gast, einfach danach nochmal kurz fragen, worüber ging es heute eigentlich? Wie hieß die Person vielleicht? Und was waren die 3, 4 Dinge, die mich am meisten interessiert haben? Weil ich mich das jetzt selber frage, erkennt das Gehen, Moment, das war nicht passiv zugehört, das ist ja relevant für mich. Ein riesengroßer Effekt auf die Langfristigkeit, der auch wissenschaftlich wirklich gut nachgewiesen ist.
Das empfehlen ja Sie sogar am Abend, sich einfach nochmal zu fragen, was habe ich heute gelernt oder was habe ich für den Tag mitgenommen? Und Vokabeln lernen ist abends, glaube ich, auch sinnvoller, oder?
Das nicht per se gesagt, am Abend nochmal die Vokabeln durchgehen ist sinnvoll. Aber ja, das ist so eine Abendroutine, die ich mit meiner Frau tatsächlich habe. Auch für mentale Gesundheit sehr, sehr gut. Wir fragen uns gegenseitig jeden Abend, schon meistens im Bett, was waren denn 3 Dinge, die heute besonders schön waren. Und auch wenn es ein stressiger Tag war, ein Kind war krank, konnte nicht in die Kita, viel Geheule, suchen wir 3 Dinge gegeneinander uns zu erzählen, die heute schön waren. Um das sagen zu können, muss ich aber den Tag auch nochmal durchlaufen. Ja, das war jetzt nicht so, das hätte auch besser sein. Oh, das auch noch. Ja, aber das war toll. Dadurch gehe ich es nochmal durch und mein Gehirn hat die Gelegenheit, es selber nochmal schrittweise ins Arbeitsgedächtnis zu holen, den Tag anders zu verarbeiten und die Langfristigkeit, noch positive Bewertung des ganzen Inhaltes wird sehr viel besser und auch der Schlaf wird ruhiger, weil nicht mehr das Gefühl da ist noch was unerledigt. Ich bin es ja nochmal durchgegangen und sollte ich dabei wirklich ein offenes Ende erkennen, nur mich wieder in der Gedächtnistechnik, den Gedächtnispalast, da lege ich es rein, dann habe ich die Ruhe im Kopf, kann super schlafen, weil ich weiß am Morgen genau, wo ich es im Kopf hingelegt habe.
Schönes Ritual. Verraten Sie uns doch eines Ihrer Highlights, was Sie gestern nennen konnten.
Gestern fand ich es toll, in Stuttgart anzukommen und dann zu sehen, ich habe ein bisschen Zeit und dann bin ich nämlich nochmal ins Kino gegangen, habe mir einen Film angesehen, den meine Frau sich nicht ansehen wollen würde. Science-Fiction, Action-Comedy im englischen Originalton hier in Stuttgart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann hat sich die Reise doch gelohnt.
Sowieso.
Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute.
Sehr, sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.